Die Bibel im Kreuzfeuer. Das ist unser Thema für heute Abend. Es hat schon zu allen Zeiten Menschen gegeben, die die Botschaft der Bibel kritisiert haben. Das ist keine Erfindung unseres Jahrhunderts. Das hat es zu allen Zeiten gegeben. Bereits im 6. Jahrhundert vor Christus wurde von einem solchen Kritiker ein Teil der heutigen Bibel verbrannt. Und zwar ein König hat das getan. Jehudi las Jojakim, dem König von Juda, Worte des Propheten Jeremia vor, und die Bibel berichtet dann folgende Reaktion dieses Königs von Juda. Und es geschah, so oft Jehudi 3 oder 4 Spalten vorgelesen hatte, zerschnitt sie der König mit dem Schreibermesser und warf sie in das Feuer. Ein König Israels, Judas, der die Bibel verbrannte, jedenfalls Teile von dem, was Gott geredet hatte durch Jeremia. Wir machen einen großen Sprung in die Epoche der Aufklärung vor etwa 250 Jahren hier in unserem Kulturkreis. Voltaire, der französische Gottesleugner, behauptete zu seinen Lebzeiten, dass es in 100 Jahren keine Bibel mehr geben würde oder dass man sie allenfalls noch im Museum oder Antiquariat bewundern könne. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Nach Voltaires Tod kaufte die Genfer Bibelgesellschaft sein Haus und in der Folgezeit sind Millionen von Bibeln und Bibelteilen durch sein Haus in alle Welt gegangen. Es wurden sogar Bibeln in seinem Haus gedruckt. Da kann man nur sagen, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, auch nicht von einem berühmten Philosophen. Denn noch immer lesen Millionen Menschen täglich in der Bibel, aber die Kritik Voltaires ist schon lange verhallt. Der deutsche Dichter Heinrich Heine war bekannt für seinen spöttischen Atheismus. Und dann beschreibt dieser Mann, der sich selbst einmal einen gescheiterten Metaphysiker nannte. Metaphysik ist die Lehre von den Urgründen des Seins und des Lebens überhaupt. Er beschrieb einmal seine späte Begegnung mit der Bibel. Und dieses Zitat, finde ich, hat es in sich. Das sagt Heinrich Heine am Ende seines Lebens. Mit Fug und Recht nennt man dieses Buch die Heilige Schrift. Wer seinen Gott verloren hat, der kann ihn in diesem Buch wiederfinden. Und wer ihn nie gekannt hat, dem weht hier der Odem des göttlichen Wortes entgegen. Und dann hat er auch diese bekannten Reime gedichtet, zerbrochen ist die alte Leier, am Felsen welcher Christus heißt und so weiter. Heinrich Heine, er hat seinen Gott wiedergefunden in der Bibel. Es gäbe sicher noch viele Beispiele für Kritik an der Bibel, ob sie nun in dem Bereich der banalen und praktischen Vulgärkritik gehört, so der Mann auf der Straße, der sagt, was? Gott sehe ich nicht, Gott gibt's nicht, Bibel, was soll ich damit, altes Buch, kann ich nichts anfangen, verstaubt und so weiter. Banale Kritik oder hochgeistig-philosophische Kritik oder naturwissenschaftliche Kritik oder sogar theologische Kritik. Es gibt ganz verschiedene Arten von Kritik an der Bibel oder einfach eine praktische Kritik, dass man zwar die Bibel kennt und auch für wahr hält und auch glaubt, dass sie Gottes Wort ist, aber nicht nach ihr lebt. Das ist auch eine Form der Kritik an der Bibel. Die Tendenz all dieser Kritik, möchte ich mal zusammenfassend sagen, ist so. Die Bibel sei ein von Menschen geschriebenes, religiöses Buch des vorderen Ohres, aber dann wie der Prophetie. Wie erklären Sie sich das Phänomen der Prophetie? 25% der Bibel besteht aus prophetischen Aussagen. Und ich möchte an der Stelle nochmal kurz darauf eingehen, wie Prophetie entstand. Wir haben am Montagabend schon gefragt, welche Schriften wurden zum Beispiel in den alttestamentlichen Kanon aufgenommen oder auch später in das Neue Testament? Antwort: Es waren ausnahmslos prophetische Schriften. Und Propheten waren von Gott beschlagnahmte Menschen, die in seinem Auftrag Sünden der Könige oder des Volkes beim Namen nannten, Gericht ankündigten oder unter bestimmten Voraussetzungen auch Gnade, sowie die nahe oder ferne Zukunft offenbarten. Woher wollten sie das wissen, was da in der nahen zu 7 Sekunden vorausdenken? Jetzt in dem Sinne, dass wir wirklich wissen, was jetzt in 7 Sekunden ist, sonst gäbe es keine Verkehrsunfälle. Wir können nicht mal 7 Sekunden vorausdenken. Woher sollten die Menschen wissen, was am nächsten Tag passiert? Oder in wenigen Wochen oder in 100 Jahren? Und weil die Propheten auch die nahe Zukunft weissagten, waren sie in ihren Aussagen nachprüfbar. Und wenn ihre Prophetie nicht eintraf, drohte ihnen der Tod. Das war die sogenannte Prophetenprobe, das kann man nachlesen in 5. Mose Kapitel 18. Und es gibt so ein Beispiel im Alten Testament, da war der Prophet Micha. Und er sagte dem gottlosen König Ahab das Gericht an. Er sagte ihm: Heute Abend werden die Hunde dein Blut lecken. Und er sagte das vor mehreren hundert Menschen, die hörten diese Prophetie. Und die Sonne ging nicht unter, bevor sie eingetroffen war. Wenn er sich das nur zusammengereimt hätte, wäre er garantiert getötet worden an dem Abend. Aber so war der König Ahab tot. Seine Prophetie traf ein, und das ist der Grund, warum wir in der Bibel ein Buch Micha haben. Diese Prophetie und andere haben ihn einfach qualifiziert, haben das Echtheitssiegel auf seinen Dienst und somit auch auf seine Schrift gedrückt. Und so gibt es in der Bibel ein kleines Buch mit 6 Kapiteln, der Prophet Micha. Und in diesem kleinen Propheten ist wiederum eine ganz wichtige Aussage enthalten. Er sagt: Und du, Bethlehem Ephrata, die du eine kleine Stadt bist in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Und Micha nennt prophetisch den Geburtsort des Herrn Jesus. Er hat Nahprophetie geübt, am selben Abend war der König Ahab tot. Und er hat in die ferne Zukunft geweissagt, und genauso traf das ein, 700 Jahre später. Also das Hauptkriterium war, wenn jemand ein anerkannter Prophet war, wurden auch seine Schriften als prophetisch, als von Gott inspiriert, angesehen und angenommen. Und von Mose bis Maleachi sind alle Autoren des Alten Testaments ausnahmslos Propheten gewesen. Ich möchte jetzt mal einen Aspekt aus der biblischen Prophetie herausgreifen, und das ist für mich der gewaltigste, der faszinierendste Aspekt, nämlich die Ankündigungen des Messias. Viele von uns wissen, dass in den alttestamentlichen Schriften mehrere hundert prophetische Aussagen auf Jesus Christus hin enthalten sind. Und hier sind sie zusammengefasst auf dieser Folie. Wir wollen nur mal die wichtigsten da rausgreifen. Zuvor sollte ein Wegbereiter kommen. Das steht schon im Buch Jesaja und auch im Buch Maleachi, 400 und 700 vor Christus vorausgesagt, dass der Messias von einer Jungfrau geboren werden sollte, in Jesaja 7. Dass er in der kleinen Stadt Bethlehem geboren würde, wie wir eben hörten, Micha 5. Er sollte Davids Sohn gleichen. Er sollte keine großartige äußere Erscheinung haben. Später erfüllte sich das. Nathanael sagt zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Da kam er aus Hintertupfingen, aus Nazareth, so ein Kaff in Galiläa. Der König sollte auf einem Esel in Jerusalem einziehen. Es erfüllte sich, was Sacharja 500 Jahre zuvor geweissagt hatte. Der Messias sollte von einem Freund für 30 Silberstücke verraten werden, der Judas. Das Geld sollte im Hause einem Töpfer gegeben werden. Es sollte geschlagen und verlassen werden, ausgepeitscht, angespuckt, mit dem Stab geschlagen, gegeißelt. Sein Angesicht würde entstellt sein. Er sollte für die Menschen leiden und dennoch abgelehnt werden. Der Messias würde verfolgt und schließlich hingerichtet. Und das würde er alles ruhig und gelassen tragen, sagt Jesaja voraus. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Er sollte bei seinem Tod mit schlechten Menschen und mit einem Reichen in Zusammenhang gebracht werden. Sein Leiden und Tod sollte dem göttlichen Plan entsprechen. Sein stellvertretendes Sterben würde der Gerechtigkeit Gottes, die Strafe für Sünde fordert, Genüge tun. Der Messias würde unter Übeltätern sterben und für die Sünder beten. Wörtlich am Kreuz geschehen, Vater, vergebe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn die Sünden der Menschheit auf den Messias gelegt würden, müsse Gott in seiner Heiligkeit sich von ihm abwenden. Darum rief er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Liste dieser Prophezeiungen, dieser Weissagungen ginge noch weiter. Es sind noch viele weitere prophetische Aussagen, bis dahin, dass auch die Auferstehung vorausgesagt wurde, bis dahin, dass auch die Art der Kreuzigung seines Todes beschrieben wurde von David im Psalm 22, 1000 Jahre zuvor, wo es nachweislich überhaupt noch keine Kreuzigung gab, die ist erst 200 vor Christus von den Karthagern erfunden worden, diese wohl schlimmste aller Todesstrafen. Ich habe hier noch ein paar dieser Weissagungen auf der Folie. Sogar die Lebensdauer des Messias ist vorausgesagt bei Nummer 30, dass seine Tage verkürzt werden. Und Lukas schreibt, dass er mit 30 Jahren auftrat, also mit 33 Jahren starb. Und eine der erstaunlichsten Aussagen, ganz unten in Daniel 9, da steht sogar, wann, in welchem Jahr der Messias sterben würde. Die Juden der damaligen Zeit konnten auf den Tag genau wissen, nämlich am Passafest dieses bestimmten Jahres würde der Messias sterben. Nach dieser Weissagung in Daniel 9 von den sogenannten 70 Jahrwochen. Das ist das Phänomen, das Wunder der Prophetie in der Bibel. Und wenn ich Menschen frage, kritische Menschen, wie erklären sie sich dieses Wunder der Prophetie? Nicht nur im Blick auf Jesus Christus, auch auf die Zerstörung mancher Städte, auch auf die Geschichte des Volkes Israel enthält die Bibel Dutzende, vielleicht sogar Hunderte von Weissagungen, von Prophetien. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen, um nicht zu sagen dieses Wunder? Dann kann es sein, dass die Antwort kommt, diese prophetischen Aussagen seien erst nach Christus in die alttestamentlichen Texte eingefügt worden. Da gibt es nicht wenige, die das sagen. Das kann unmöglich vorher einer gewusst haben. Das ist erst, nachdem alles passiert war, später noch eingefügt worden durch die ersten Christen, durch die Gemeinde. Was antworten wir, wenn jemand so argumentiert? Ich denke, da haben wir schon etwas zu sagen. Und zwar, zunächst mal, ein archäologisches Gegenargument. Wir haben hier schon gesprochen von den Funden von Qumran, 1947 am Toten Meer entdeckt. Und bei diesen Qumran-Schriften waren fast alle Bücher des Alten Testaments, bis auf das kleine Buch Esther. Alle anderen sind dort komplett enthalten in den Qumran-Funden. Und man kann sie exakt datieren auf das Jahr 150 vor Christus. Also, das stimmt nicht, dass diese alttestamentlichen Prophezeiungen erst später eingefügt seien. Das kann nicht stimmen, denn bereits 150 vor Christus wurden diese Qumran-Handschriften verfasst. Wann sie da hingekommen sind nach Qumran, ist eine andere Frage, aber sie sind 150 vor Christus verfasst worden und somit ist Prophetie bewiesen. Die Bibel enthält Prophetie im Alten Testament auf Christus hin. Das kann man allein hier schon sehen. Professor Dr. André Lamorte sagt, die vollständige Jesaja-Rolle gilt heute endgültig als vor der christlichen Zeitrechnung abgeschrieben. Die Experten auf diesem Gebiet variieren in ihren Ansichten im Allgemeinen zwischen dem Ende des 1. Jahrhunderts und dem Anfang des 2. Jahrhunderts vor Christus. Aber da wollen wir uns um ein paar Jahrzehnte nicht streiten. Sicher ist, dass die Qumran-Schriften vor Christus abgefasst wurden und somit ist dieses Pseudo-Argument widerlegt, dass das erst nachher, nach Jesu Christi Leben und Sterben und Auferstehen, hineingefügt wurde. Die Handschriften von Qumran verunmöglichen irgendein Buch aus den vorderen oder hinteren Propheten, ganz zu schweigen vom Pentateuch, das sind die fünf Bücher Mose, später als ins frühe 2. Jahrhundert vor Christus anzusetzen. Ich zeige hier nochmal ganz kurz diese Höhlen von Qumran, aber auf diesem Bild kann man nicht allzu viel erkennen. Und es gibt ein zweites Argument für die Botschaft der Prophetie im Alten Testament. Das ist nämlich die Abfassung und die Existenz der sogenannten Septuaginta. Die Septuaginta ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Griechische Übersetzung des Alten Testaments. Und sie wurde von dem Ägypterkönig Ptolemäus Philadelphus angeordnet um das Jahr 285 vor Christus und wurde einige Zeit später wirklich in Angriff genommen und vollendet. Man sagt in 70 Tagen. Und wie kann das Alte Testament ins Griechisch übersetzt worden sein, komplett, wenn es da noch nicht so in dieser Form vorgelegen hat? Es lag vor, ganz komplett mit allen Prophezeiungen auf Christus, auf Israel, auf alle anderen Bezüge. Es lag vor, wurde komplett übersetzt ins Griechische und man hat ganz alte Abschriften der Septuaginta bis ins vorchristliche Jahrhundert zurückreichend und auch das ist wiederum ein Beweis, dass die Prophetien nicht nachher eingefügt worden sein können, sondern so von Gott geschenkt wurden, ob es 1000 vor Christus dem David war oder 500 nach Christus dem Sacharja. So hat es Gott geschenkt. Auch die neutestamentlichen Handschriften sind absolut zuverlässig. Wenn wir uns hier mal so eine neutestamentliche Schrift anschauen, das sind große griechische Buchstaben, nicht hebräisch, griechische Buchstaben. Von diesen Handschriften hat man Tausende gefunden. Und ich bringe das jetzt hier ganz bewusst, weil es glaubensstärkend ist, wenn wir das hören. Man hat allein vom Neuen Testament ...5300 griechische Handschriften gefunden, komplette Handschriften, 5300, 9000 Handschriften von alten Übersetzungen, vor allem von der lateinischen Vulgata-Bibel, aber auch von der Septuaginta, von der griechischen Übersetzung hat man viele, und 13.000 Teile und Fragmente des Neuen Testaments, bis hin zu dem allerkleinsten Papyrus 52, der ja nur 6x9 cm groß ist, aber trotzdem ganz wichtig, das älteste Stück des Neuen Testaments und über 10.000 Zitate des Neuen Testaments und Schriften in den frühen Kirchenvätern, bei Irenäus und Chrysostomus bis hin zu Augustin, ganz viele Zitate der frühen Schriften. Und die ältesten Handschriften sind nur 35 bis 250 Jahre nach der Urschrift entstanden. Die Klassiker, die sogenannten Klassiker der Literatur, wie zum Beispiel Cäsars De Bello Gallico, die sind alle viel später die Abschriften entstanden, 400 bis 1300 zum Beispiel nach Christus. Und noch ein wichtiges Argument: Die drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, waren auf jeden Fall vor 70 nach Christus, vor der Tempelzerstörung in Jerusalem, im Umlauf. Und in diesen Evangelien stand vom Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen und Himmelfahrt des Messias, von Jesus Christus. Und da lebten noch Menschen, die das miterlebt hatten. Die konnte man noch fragen, das war noch nachprüfbar. Da konnte nicht einfach irgendjemand etwas in den Raum setzen. Die Evangelien waren schon früh im Umlauf. Und ich finde das wichtig, dass wir uns einfach mal in diesem Zusammenhang anschauen, wie das bei den sogenannten Klassikern aussieht. Da haben wir zum Beispiel Cäsars Gallischer Krieg, der Bello Gallico, mit dem ich mich auch rumplagen musste vor etlichen Jahren. Der ist geschrieben, die älteste Niederschrift, die älteste Abschrift, die man davon hat, 580 nach Christus, stammt also zur Zeit, als die Evangelien abgefasst wurden, 50 bis 58 nach Christus muss das heißen. Nee, vor Christus ist richtig, jawohl. Und die Abschriften also 600 Jahre später, und wir haben heute nur 9 bis 10 gut erhaltene Abschriften davon. Und kein Mensch zweifelt die Echtheit von Cäsars de Bello Gallico an. Das fällt gar keinem ein. Der wird mit der Zwangsjacke abgeholt, wenn das einer bezweifeln würde. Und Livius, die römische Geschichte, ähnlich, 400 nach Christus, die älteste Abschrift, die wir haben, 20 Manuskripte und Fragmente, zweifelt kein Mensch an. Tacitus, die Geschichte, die berühmte von Tacitus, 14 Bücher davon, 4 vollständig erhalten und so weiter, bis darunter. Und dann im Vergleich nochmal dazu, das Neue Testament, da unten die Zahlen, 5000 Handschriften, 13.000 Handschriften, Teile und 9.000 Handschriften von den Übersetzungen und so weiter. Also ganz, ganz andere Zahlen. Warum gibt es so viele Menschen, die vielleicht leichtfertig, ungeprüft einfach das so behaupten oder übernehmen, die Bibel sei unglaubwürdig überliefert, man müsse da sehr, sehr skeptisch sein und so weiter. Die Bibel ist sehr genau überliefert worden. Wer das einmal liest, mit welcher Sorgfalt und Akribie die sogenannten Soferim, das waren jüdische Gelehrte, die Schrift abgeschrieben haben und wieder gezählt wurde, wie sie sogar eine Einteilung hatten, wo genau die Mitte des Alten Testaments ist und viele, viele Sicherheitsvorkehrungen eingefügt hatten, damit ja nichts vergessen werden kann. Später haben die Masoreten diese Arbeit übernommen. Da war dann einer, der in den Klöstern vorne gelesen hat und etliche hinten bis zu 50, die geschrieben haben. Und ich sage nochmal, dann kam es tatsächlich vor, dass mal einer von den 50 mal ein Blackout hatte und mal einen Moment nicht richtig zugehört hat und hat sich verschrieben bei einer Zahl oder hat vielleicht ein Wörtchen anders ausgedrückt. Das kann man sehen, wenn man Handschriften vergleicht. Und dann sieht man, da liegen 30, die sagen das. Und dann taucht eine auf, die hat eine kleine Abweichung. Und dann weiß man, da liegt ein menschlicher Fehler vor. Da hat einer momentlang nicht aufgepasst. Aber das rüttelt überhaupt nicht an den Aussagen der Bibel. Und schon gar nicht an den Hauptaussagen, an der Botschaft der Bibel. Und somit möchte ich hier eine dicke Lanze brechen für die Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift. Sie ist inspiriert. Gott hat darüber gewacht, wie sie zusammengefügt wurde zur Bibel, zum Alt- und Neutestamentlichen Kanon. Und er hat auch darüber gewacht, wie sie überliefert wurde, dass wir wirklich Felsengrund in die Hände bekamen. Ich möchte zu einem nächsten Teil kommen und einiges sagen über wissenschaftliche Fakten der Bibel. Das ist vielleicht jetzt mal für die unter uns, die sich auch ein bisschen mit Naturwissenschaft beschäftigen, interessant. Die Bibel enthält das Gebot der Beschneidung. Abraham bekam von Gott das Gebot, am achten Tage alles Männliche zu beschneiden, die Vorhaut vom Glied zu trennen. Und die Frage ist, warum sollte das ausgerechnet am achten Tag sein? Warum nicht am 12., warum nicht am 4.? Ausgerechnet am achten Tag. Erst in diesem Jahrhundert sind Mediziner darauf gekommen, dass die Blutgerinnung am achten Tag am besten ist. Dass das Blut exakt am achten Tag am schnellsten gerinnt. Das steigt nach der Geburt ganz stark an bis zum achten Tag und fällt dann wieder auffällig ab. Schon am 9. und 10. ist es lange nicht so gut und pendelt sich dann ein. Da gibt es schöne Grafiken, die das zeigen, wie es genau auf den achten Tag hinzielt. Woher hat das Abraham gewusst? Dass Beschneidung in hygienischer Hinsicht gut sein kann, das kann Abraham so rausbekommen haben. Und das weiß man auch heute, auch das kann man medizinisch sehr exakt belegen. Jüdische Frauen haben zum Beispiel eminent weniger mit Gebärmutterkrebs zu tun, weil einfach die Hygiene des männlichen Gliedes bei Beschneidung besser ist. Diese Dinge hätte man menschlich rausbekommen können. Aber warum ausgerechnet am achten Tag Beschneidung? Gott hat es geoffenbart. Er hat es Abraham gesagt. Es war ein göttlicher Befehl. Und Gott hat den Körper des Menschen geschaffen. Er kennt sich da am besten aus. Stichwort Zahl der Sterne. Im Alten Testament steht an vielen Stellen, dass die Zahl der Sterne unzählbar ist. Wie konnten das die alttestamentlichen Schreiber behaupten? Man konnte auch zur Zeit eines Abraham, eines Hiob, zum Himmel schauen bei einer sternenklaren Nacht und zählen. Im Mittelalter hat man die Zahl der Sterne auf 3000 Ungrad gezählt, so etwa. Da konnte man sich natürlich um ein paar Dutzend verzählen, aber 3000 kann man mit klarem, bloßem Auge erkennen bei klarem Sternenhimmel. Wie konnten sie sagen, die Zahl der Sterne ist unzählbar, wo man 3000 erkennen konnte? Ja, wenn man die Geschichte verfolgt, schon als die ersten Fernrohre erfunden wurden, da öffneten sich die Welten und die Zahlen, die stiegen in gigantischem Ausmaß und heute weiß man, dass es Milliarden von Sonnensystemen gibt, mit wiederum von ungezählten Sternen. Und die Zahl der Sterne ist wirklich unzählbar für uns Menschen. Die Bibel ist inspiriert von Gott. Sie sagt es voraus. Dann wird immer wieder behauptet, das hält sich auch ganz hartnäckig, dass die Bibel sagen würde, die Erde sei eine Scheibe, die Erde sei eine Käseglocke und so weiter, wie man das ja im Mittelalter dachte, lange Zeit dachte. Das behauptet aber die Bibel nicht. Das wird in die Bibel hinein interpretiert, das schiebt man der Bibel unter, dass sie dieses Weltbild habe. Die Bibel hat es nicht. In Hiob 26, Vers 7 steht, er spannt den Norden aus über dem Leeren und hängt die Erde über das Nichts. Das sagt schon das Alte Testament, dass die Erde frei hängt und nicht da auf Säulen steht wie eine Platte und so weiter, wie man sich das vorstellte. Die Bibel hat nicht dieses Weltbild. Und dann auch die Aussage in Lukas Kapitel 17, da steht, dass bei der Wiederkunft Jesu zur gleichen Zeit, er kommt in einem Augenblick und dass da zwei auf dem Bett liegen, in der Nacht und zwei auf dem Felde arbeiten, am Tag und an der Mühle mahlen. Wie geht das, wenn er in einem Augenblick kommt? Wenn die Leute damals dachten, dass die Erde eine Scheibe ist, wenn sie diese Schau gehabt hätten, da kann nicht gleichzeitig Tag und Nacht sein. Aber auch sie wurden inspiriert mit der Sicht, aha, Jesus Christus kommt wieder und für manche Menschen wird es Tag sein und für manche wird es Nacht sein bei seinem Kommen. Und auch das ist ein Beweis dafür, dass die Bibel diese Sicht hat, dass die Erde eben eine Kugel ist, rund ist und dass es verschiedene Tageszeiten da gibt zur gleichen Zeit. Die Bibel ist ein ganz erstaunliches Buch. Sie ist nicht in erster Linie ein Lehrbuch für Naturwissenschaft, Medizin, Geschichte, Geografie und so weiter, aber die Aussagen, die sie macht, sind wahr. Ich möchte gerne in diesem dritten Drittel einen positiven Akzent setzen und einmal ganz stark die Glaubwürdigkeit der Bibel betonen. Und da möchte ich einige Zeugen hier bringen für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Und da führe ich als erstes Jesus Christus selbst an. Wenn wir einmal seine Aussagen genau betrachten im Blick auf die Bibel, dann sehen wir, er anerkannte auf jeden Fall die historischen Aussagen der Schrift. Im Blick auf die Schöpfung, im Matthäusevangelium, sagt er, von Anfang an ist es nicht so gewesen. Da geht er zurück bis auf die Schöpfung. Oder von der Sintflut in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, nimmt er die Sintflut ganz klar als historische Wirklichkeit und entfaltet davon eine Lehre. Oder von der ehernen Schlange im Gespräch mit Nikodemus nimmt er auch diese historische Sache aus dem alten Bund, wo Schlangen die Leute bissen und sie starben. Er nimmt sie ganz eindeutig, so wie sie dastehen im Alten Testament. Jesus zitiert die Schrift immer wieder als endgültige Autorität, und zwar gegenüber Satan. Als er ihn in der Wüste versucht, antwortet er dreimal mit dem bekannten Ausspruch, es steht geschrieben. Im Griechischen nur ein Wort, gegraptai. Es steht geschrieben. Und in Johannes 10, Vers 35 sagt er, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Da sehen wir sein Verhältnis zum Alten Testament. Das war seine Bibel. Er kannte die Bibel wie kein anderer. Er lebte in der Bibel, er zitierte die Bibel. Er starb mit einem Bibelwort auf den Lippen. Jesus Christus, ein ungebrochenes Verhältnis zum Alten Testament. Ich würde mich schämen, wenn ich heute herkommen würde mit meinem kleinen menschlichen Verstand und die Bibel auseinanderpflücken wie ein Schuljunge, wie ein Buch, das irgendjemand geschrieben hat. Und ich, der kleine Mensch, tue das, obwohl Jesus Christus, der Sohn Gottes, ein ganz anderes Verhalten gegenüber der Heiligen Schrift vorgelebt hat. Ich möchte ihm da gerne folgen. Jesus stellte die Schrift über die Tradition. Da gab es bestimmte Traditionen in seinem Umkreis, bei den Juden, bei den Pharisäern, bei den Sadduzäern. Er hat die Schrift darüber gestellt und diese Dinge von der Schrift her kritisiert. Jesus akzeptierte die göttliche Inspiration der Schrift. Er zitiert zum Beispiel Psalm 110 in Matthäus 22 und sagt, so sagt die Schrift. Und er sagt, der Heilige Geist spricht an der Stelle. Und damit bestätigt er, dass David bei der Abfassung vom Geist Gottes geleitet wurde, als er diesen Psalm 110 niederschrieb. Jesus sagt selber, der Heilige Geist spricht durch David. Und Jesus zitiert die Schrift für alle Bereiche des Lebens. Und interessant ist, wenn wir das Neue Testament lesen, die Evangelien, an keiner Stelle hat Jesus Christus die Schrift kritisiert oder korrigiert. Irgendwie noch richtig stellen müssen, ein bisschen hinbiegen müssen in den Geist seiner Zeit. Nein, hat er nicht getan. Im Gegenteil, sein ständiges Argument war, habt ihr nicht gelesen? Und es steht geschrieben. Und jetzt kommt an der Stelle wieder, hier muss ich doch nochmal auf einen Einwand eingehen, da kommt immer wieder ein Einwand, und zwar sagen da die Kritiker, Jesus Christus hätte sich bewusst den Irrtümern seiner Zeit angepasst und seine Zeitgenossen im irrtümlichen Glauben gelassen, um Auseinandersetzungen zu vermeiden. Das nennt man die Anpassungstheorie. Er habe sich da bewusst angepasst an das Denken seiner Zeit. Er wusste zwar, das ist alles ganz anders, aber er wollte sie nicht da brüskieren und ist einfach in ihrer Denkschablone geblieben. Jesus habe zum Beispiel gewusst, dass Sodom und Gomorra nicht durch Gericht zerstört wurden, dass die Zeitgenossen Noahs nicht durch eine Sintflut umkamen, dass Jona in Wirklichkeit nicht im Bauch des Fisches war und so weiter. Das habe Jesus alles gewusst, dass das naturwissenschaftlich unmöglich ist und so weiter. Aber er habe die Zeitgenossen in diesem Glauben gelassen. Was müssen wir antworten? Können wir antworten? Auf diese sogenannte Anpassungstheorie. Das ist mir sehr wichtig an dieser Stelle. Diese Theorie hat keinerlei biblische Grundlage. Keine Schriftstelle gibt irgendeinen Anlass zu glauben, Jesus Christus hätte sich den Irrtümern seiner Zeit angepasst. Das kann man mit überhaupt keiner Bibelstelle belegen. Zweitens, die Bibel gibt aber genug Beispiele dafür, wo der Herr Jesus die Irrtümer seiner Zeitgenossen eindeutig korrigiert hat. Matthäus 15, die falsche Sabbatverständlichkeit und all diese Dinge. Matthäus 23, das sechsmalige Wehe gegenüber den Pharisäern. Ganz eindeutige Korrektur. Also von wegen, er wollte da Konflikten aus dem Weg gehen. Jesus ist Konflikten nie aus dem Weg gegangen, wo sie nötig waren, um der Wahrheit willen. Und drittens, das ist mir sehr wichtig, diese Theorie widerspricht dem Charakter Jesu. Wie könnte Jesus, der selbst die Wahrheit in Person ist, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, wie könnte er, der Wahrheit in Person ist, die Irrtümer seiner Zeit gegen besseres Wissen unterstützen? Das passt nicht zusammen. Viertens, diese Theorie zerstört die Botschaft der ganzen Bibel. Wenn Jesus bewusst gegen besseres Wissen Unwahrheiten bestätigt hätte, wie könnten wir ihm dann in irgendeiner anderen Sache glauben? Da müssten wir doch immer anfangen zu fragen, ja, ist er hier in den Irrtümern seiner Zeit geblieben oder ist das doch Wahrheit absolut, was er sagt? Da würde die ganze Glaubwürdigkeit der Bibel unterhöhlt und ausgegraben. Wenn er bei geschichtlichen Tatsachen nicht die Wahrheit sagte, wie können wir ihm dann bei theologischen Wahrheiten Glauben schenken? Er sagt mal zu Nikodemus, glaubt ihr nicht, wenn ich von irdischen Dingen rede, wie werdet ihr mir dann glauben, wenn ich von himmlischen Dingen rede? Wie könnten wir dann entscheiden, wo Jesus wirklich die Wahrheit sprach und wo er sich nur angepasst hat an menschliche Irrtümer? Wir sehen, wie gefährlich diese Anpassungstheorie ist, die aber in der theologischen Wissenschaft heute sehr verbreitet ist. Fazit: Nach meiner Sicht ist diese Anpassungstheorie eine satanische Lüge. Satan will den Herrn Jesus und die Botschaft der Bibel unglaubwürdig machen. Das ist schon immer sein Ziel gewesen und das wird er nicht aufgeben. In der Bibel steht nicht, dass sich der Teufel eines Tages bekehren wird oder dass er es schon getan hätte. Wir sehen, die Bibel ist auf der einen Seite so seicht, dass ein Kind darin nicht ertrinken kann, aber gleichzeitig so tief, dass sie kein Theologe je ergründen kann. Das ist die Bibel in ihrer wunderbaren Inspiration und göttlichen Entstehung und Charakter. Ich führe einen zweiten Zeugen auf, sehr kurz. Paulus, der Apostel Paulus, hat sehr prägnant gesagt, wie er zur Bibel stand, zum Alten Testament. Einer der gebildetsten Theologen seiner Zeit. Nicht nur in Theologie, auch in Philosophie gebildet. Er fasst zusammen und sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht, im Gesetz und in den Propheten. Das heißt im Alten Testament. Und wer jetzt wieder mit der Anpassungstheorie kommt und sagt, ja auch Paulus wollte sich anpassen an die Irrtümer seiner Zeit, dem kann ich nicht mehr helfen. Wir haben, glaube ich, eben schon einiges dazu gesagt. Drittens, Martin Luther. Wir gehen mal in die Kirchengeschichte. Martin Luther war ein Mensch wie wir, der hat sich irren können, selbstverständlich. Aber im Blick auf die Bibel sagt er folgenden kernigen Satz. Ich setze wider aller Väter Sprüche, wider aller Engel, Menschen, Teufel, Kunst und Wort die Schrift und das Evangelium. Hier stehe ich, hier trotze ich und sage, Gottes Wort ist über alles, göttliche Majestät steht bei mir. Das ist ein wunderbarer Satz. Ich fürchte auch, Martin Luther hat sich nicht zu allen Zeiten an dieses Wort gehalten, aber trotzdem ist diese Aussage, die hier steht, die er hier gemacht hat, großartig und vorbildlich für mich und vielleicht auch für viele von uns. Als nächsten Zeugen führe ich Hudson Taylor an. Wir kommen in unser Jahrhundert. Dieser weitgereiste und hochgebildete Arzt und China-Missionar wurde von kritischen Studenten nach seinem schlichten Umgang mit der Bibel gefragt. Er vertraute der Bibel, das war einfach ganz großartig, wie er mit der Bibel lebte. Und dann hat er geantwortet: Meine Herren, wenn Sie morgen mit der Bahn nach Hause fahren wollen, dann schlagen Sie das Kursbuch auf, darin steht Ihr Zug, der zu einer bestimmten Zeit abfährt. Was machen Sie nun? Prüfen Sie nach, ob das einen historischen Kern hat? Fragen Sie nach, ob das literarische Zusätze eines Bahnoberinspektors sind? Fragen Sie nach, ob das für alle Zeiten so gilt? Gewiss nicht, meine Herren. Sie gehen doch zum Bahnhof, Sie finden Ihren Zug, Sie kommen ans Ziel. So mache ich es mit der Bibel. Ich nehme Ihre Anweisungen und Verheißungen ernst und merke, so geht es, so kann man fahren, so kommt man ans Ziel. Hudson Taylor. Und noch einen vorletzten Zeugen. Ich habe das schon einmal zitiert vor einiger Zeit, aber ich möchte es in diesem Zusammenhang noch einmal tun, weil ich selber davon sehr bewegt war, als ich das einmal fand. Dietrich Bonhoeffer, der ja noch kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges erschossen wurde im KZ, hat kurz vor seiner Hinrichtung an seinen Schwager, Professor Dr. Rüdiger Schleicher, etwas geschrieben über den Umgang mit der Bibel. Und das ist etwas Köstliches, was er hier schreibt. Du fragst, wie lebe ich in dieser wirklichen Welt ein christliches Leben? Und wo sind die letzten Autoritäten eines solchen Lebens, das sich allein lohnt zu leben? Ich will da zunächst ganz einfach bekennen. Ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist und dass wir nur anhaltend und demütig zu fragen brauchen, um die Antwort von ihr zu bekommen. Nur wenn wir es einmal wagen, uns so auf die Bibel einzulassen, als redete hier wirklich der Gott zu uns, der uns liebt und uns mit unseren Fragen nicht allein lassen will, werden wir an der Bibel froh. So lese ich nun die Bibel. Ich frage jede Stelle, was sagt Gott hier zu uns? Und ich bitte Gott, dass er uns zeigt, was er sagen will. Und ich will dir nun auch noch ganz persönlich sagen, seit ich gelernt habe, die Bibel so zu lesen, und das ist noch gar nicht so lange her, schreibt er, der gebildete Theologe, wird sie mir täglich wunderbarer. Ich lese morgens und abends darin, oft auch noch über Tag. Es mag sein, dass das eine sehr einfache Sache ist, aber du glaubst gar nicht, wie froh man ist, wenn man von den Holzwegen so mancher Theologie wieder zurückgefunden hat zu diesen einfachen Sachen. Und ich glaube, in Sachen des Glaubens sind wir alle Zeit einfach. Und dann schließt er diesen Abschnitt in Sachen, es bleibt also nichts als die Entscheidung, ob wir dem Wort der Bibel trauen wollen, wie keinem anderen Wort im Leben und im Sterben. Und ich glaube, wir werden erst dann recht froh und ruhig werden können, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben. Haben Sie diese Entscheidung getroffen? Unser Leben ist sehr kurz. Und wenn wir einmal auf dem Kranken- oder gar Sterbebett liegen, dann wird alles ganz anders aussehen. Und dann werden diese gescheiten, markigen Sprüche von so manchen Leuten ganz schnell verblassen. Und dann wird die Frage sein, ob wir ein Fundament haben, auf das wir dann bauen können. Nicht erst in der Sterbestunde, aber jetzt hier, heute. Darauf möchte ich doch meinen Beruf bauen, meine Ehe, meine Kindererziehung, mein Leben als Mensch und Staatsbürger und Christ in dieser Welt. Das möchte ich auf ein festes Fundament bauen. Und die Frage ist, haben Sie die Entscheidung getroffen, von der Bonhoeffer hier spricht, nämlich, ob Sie dem Wort der Bibel glauben möchten, im Leben und im Sterben, wie keinem anderen Wort. Dann bekommen wir wirklich Boden unter die Füße. Ein Professor hat seinen Studenten gesagt, meine Herren, es wackelt alles. In dieser Welt gibt es nur Relativismus. Aber in der Bibel kriegen wir wirklich einen festen Punkt. Archimedes hat gesagt, gib mir den festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Hier haben wir den festen Punkt. Das Wort Gottes, die Heilige Schrift, wo Gott geredet hat. Und darauf können wir bauen. Das ist wirklich zuverlässig. Und so möchte ich zum Schluss kommend noch einen letzten Zeugen nennen. Nämlich General Lew Wallace. General Lew Wallace war einer der berühmtesten Atheisten, die es in diesem Jahrhundert gegeben hat. Und als er einmal im nordafrikanischen Raum unterwegs war, in einem Zug, da kam ein englischer Offizier in sein Abteil und fragte ihn nach dem Christentum und wollte seine Argumente gegen das Christentum hören. Und dann hat er sich 2 Stunden lang angehört, was General Lew Wallace zu sagen hatte gegen das Christentum. Und nach den 2 Stunden war dieser englische Offizier so begeistert, dass er sich verabschiedete von Lew Wallace und sagte, Herr General, das ist fantastisch. Sie sollten unbedingt ein Buch darüber schreiben, was Sie da an Argumenten gegen das Christentum zusammengetragen haben. Und dadurch inspiriert, machte sich Lew Wallace tatsächlich daran, um ein Buch zusammenzustellen und ging diesen Argumenten noch mehr auf den Grund und sammelte Dinge. Nach einem Jahr konnte Lew Wallace nicht mehr leugnen, dass Jesus Christus in Israel gelebt hatte und dort gekreuzigt wurde. Das konnte er nicht mehr leugnen. Das war historisch ganz klar. Und nach dem 2. Jahr ist Lew Wallace Christ geworden. Und dann hat er ein Buch geschrieben und hat seine Lebensgeschichte in dieses Buch hinein verwoben. Und er überträgt seine Person in die Zeit des Lebens Jesu Christi. Er beschreibt einen Menschen, der Jesus Christus begegnet. Nicht wie er im 20. Jahrhundert, sondern damals im 1. Jahrhundert. Und diesen Roman, den er schrieb, kennen viele von uns. Der heißt Ben-Hur. Ben-Hur ist niemand anders als Lew Wallace. Er ist es, er hat seine Lebensgeschichte da einfach literarisch verarbeitet, indem er zum Glauben an Jesus Christus kam. Und so gibt es viele, deren Leben verändert wurde, als sie die Autorität der Bibel und ihre Glaubwürdigkeit, ihre Inspiration, ihre Zuverlässigkeit erkannten. Und ich möchte darum heute Abend wieder mit dieser Folie schließen, die ich am Montagabend auch schon auflegte. Wir wollen mit diesen Vorträgen, mit diesen Veranstaltungen die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der Bibel bezeugen. Wir können das nicht letztlich beweisen, wie wir beweisen können, dass es das Gesetz der Schwerkraft gibt, aber wir können es bezeugen. Und das möchte ich und andere heute und an diesen Abenden tun. Die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der Bibel bezeugen. Aber dann auch die Vertrauenswürdigkeit der Person Jesu Christi. Denn ich sage noch einmal, es gibt nur diese beiden Alternativen. Entweder der Anspruch Jesu Christi, Gott zu sein. Der lebendige, unsichtbare Gott ist in Jesus Christus zu uns gekommen. Er konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Wenn dieser Anspruch falsch war, dann gibt es nur die beiden Möglichkeiten. Jesus wusste, dass dieser Anspruch falsch war. Dann war es eine willkürliche Täuschung, dann war er ein Lügner, dann war er ein Heuchler, dann war er ein Dämon, dann war er ein Narr, der zu Recht dafür sterben musste. Aber wenn dieser Anspruch, wenn er nicht wusste, dass er falsch war, er wusste nicht, dass sein Anspruch falsch war, dann war er aufrichtig, litt aber unter Wahnvorstellungen oder er war ein Geisteskranker. Das sind die beiden Möglichkeiten, wenn dieser Anspruch falsch ist. Oder der Anspruch ist berechtigt. Dann gibt es nur diese beiden Alternativen. Dann kann man Jesus Christus aufnehmen oder man kann ihn ablehnen. dann gibt es nichts Wichtigeres, als ihn ganz persönlich kennenzulernen, so wie ihn Lew Wallace suchte und fand. So kann ihn jeder von uns heute suchen und finden. So haben ihn viele von uns gesucht und gefunden, und wir freuen uns über nichts mehr, als wie wenn andere Menschen ihn so von ganzem Herzen suchen und finden. Und er selbst hat gesagt: Suchet in der Schrift, sie ist es, die von mir Zeugnis gibt. Wir rufen nicht zu einer Konfession. Es ist nicht entscheidend, ob wir aus evangelischer oder katholischer Prägung kommen. Wir rufen nicht zu einer religiösen Gruppe. Das geht hier in diesen Tagen nicht um die biblische Gemeinde, die hier Veranstalter ist. Wir rufen nicht in eine religiöse Gruppe. Wir möchten rufen hin zu Gottes Wort, und wir möchten rufen zu Jesus Christus, der das lebendige Wort Gottes selber ist und der das Leben in Person ist und der das Leben geben kann. Zu ihm wollen wir rufen. Und das, denke ich, dürfen wir auch jetzt, was wir gehört haben, im Gebet vor Gott bewegen. Ich lade dazu ein, dass wir noch einen Augenblick still bleiben, jeder für sich auf seinem Stuhl, und das Gebet aufnehmen, das Gespräch suchen mit unserem Herrn und Gott. Heiliger Gott und Vater, du weißt, dass wir in dieser Welt der Kritik leben, wo fast alles und jedes angezweifelt und hinterfragt wird. Unsere Gesellschaft ist so geprägt. Und du weißt auch, in welchem geistlichen Klima wir aufgewachsen sind, wie viel Bücher oder Filme und andere Informationsquellen vergiftet sind durch die Kritik der Bibel, wie das einfach über Jahrhunderte sich aufgebaut hat gegen die Wahrheit deines Wortes. Aber du hast selber gesagt, wer aus der Wahrheit ist, der hört deine Stimme, der kann das unterscheiden, der dringt durch, der sieht, wie da einfach eine Macht am Werk ist, die den Unglauben fördern will. Ich danke dir, Vater, dass du in Jesus Christus zu uns auf diese Erde gekommen bist und Zeugnis gegeben hast von der Wahrheit. Und dass wir diese Wahrheit finden dürfen in dem geschriebenen Wort Gottes und dadurch zu dir finden können. Ich danke dir für die Glaubwürdigkeit der Überlieferung der Heiligen Schrift, dass wir auch durch diese kleine, menschliche, schwache Ausstellung davon Zeugnis geben dürfen und auch durch diese Vorträge. Herr, ich danke dir für alle Menschen, die hier sind, die deinem Wort glauben können, die ein ungebrochenes Verhältnis zur Heiligen Schrift haben. Und Herr, wenn Einzelne hier sind, die dies suchen, die sich danach ausstrecken, dann gib ihnen doch wirklich die Hilfe, die sie da jetzt brauchen, um weiterzukommen auf dem Weg zu dir und mit dir. Wir preisen dich über dem Wunder deines Wortes, über dem Wunder der Prophetie, über dem Wunder der Erlösung, das darin bezeugt ist. Wir rühmen dich, du bist der, der uns dieses Wort geschenkt hat. Vater, wir wollen dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Amen.